Autobahnausbau, weniger Stau oder ökologischer Rückschritt? Bundesbudget 2025, mehr Geld für die Armee und dafür weniger für die Armen. Und Regierung von Donald Trump, frischer Wind durch ungewöhnliche Minister oder weitere Radikalisierung mit Ja-Sager? Herzlich willkommen zum Sonntag hier live, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und das ist heute meine Runde. Priska Seiler-Graf, sie ist SP-Nationalrätin aus dem Kanton Zürich. Der Werner Salzmann ist Berner SVP-Ständerat. Und der Martin Bäumli, er ist Nationalrat der Grünliberalen, ebenfalls aus dem Kanton Zürich. Schön, sind ihr alle da. Herzlich willkommen. Lust und Frust der Woche. Dass es all sechs regionalen Today-News-Plattformen seit dem Dienstag nicht mehr gibt, das ist traurig. Vor allem das tolle Team von ganz vielen Journalistinnen und Journalisten, die sehr viel Herzblut reingesteckt haben und über 30 von denen haben müssen gehen, das tut noch mehr weh. Ob man es will hören oder ob man es nicht will hören, es zeigt einmal mehr die Situation der Medien in der Schweiz. Milliarden an Werbung fliessen ins Ausland zu grossen Tech-Firmen wie Google oder Facebook, die sich null um Demokratie in unserem Land und um Debatten, die zentral ist für die Demokratie, scheren. Und viel Lust gibt es ehrlicherweise in so einer Woche nicht. Das Highlight war eigentlich gestern mit der Familie mit einem wunderschönen Samstagnachmittag. Priska Seiler-Graf, Ärger und Freude bei dir?
Ja, der Frust der Woche, über diese Themen reden wir heute noch. Das muss ich jetzt nicht speziell erwähnen. Einfach etwas Persönliches. Also, ich kämpfe schon seit Wochen gegen eine Verkältung, die immer wieder kommt. Und dann wieder habe ich das Gefühl, sie geht weg. Und dann kommt es wieder. Und jetzt ist es auch wieder so. Also, ich bin wieder so halblebig und ich möchte es endlich mal überstanden haben. Aber es geht ja vielen so wie mir. Und die Lust der Woche, ich bin am Freitagabend Billy Elliot schauen und bin begeistert gewesen. Wirklich hat mir ausgesprochen gut gefallen. Und der Darsteller von Billy Elliot, also eins an.
Danke vielmals. Werner Salzmann, bei dir Ärger und Freude diese Woche?
Ja, der Ärger war, es geht um die Abstimmungen. Wenn ich schaue, wie die Berichterstattung ist, über die staatspolitisch wichtige Geschäfte, die wir abstimmen werden, das ist nämlich der Autobahn-Engpassbeseitigung, wie einseitig die Berichterstattung zum Teil ist jetzt bei uns in der Region. Hat sogar Kommentatoren von Redaktionen, die ihre Meinung dazu abgeben. Ich finde das nicht korrekt, wenn man nicht eine Balance hat. Das hat mich geärgert, muss ich sagen. Und die Lust, das war heute Morgen, ich hatte wieder eine Zeit, Konzert besuchen von den Blasmusikanten Limpachtal. Und das war eine totale Erholung.
Danke vielmals, Martin Bäumle. Ärger und Freude bei dir?
Also, meine Sorge ist immer noch die Ukraine. Jetzt haben wir dann zwei Jahre einen Stellungskrieg, wo kein Meter mehr für sich geht. Beide Seiten können den Krieg wieder für sich entscheiden, aber es geht immer noch genau gleich weiter. Und jeder, der wie ich seit mehr als zwei Jahren sagt, man soll an den Tisch hocken und eine Lösung suchen, wird fast verteufelt mit diesen Aussagen. Die Realität wird sein, man muss am Tisch hocken, sonst wird es keine Lösung geben. Und die Schwierigkeit ist, es wird immer schwieriger, weil beide Fronten so verhärtet sind, aber weiter kommen beide auch nicht. Meine Freude, muss ich eigentlich sagen, ich muss mal meiner Frau danken, weil ich bin nicht daheim. Mein daheim bin ich im Büro. Aber wenn ich dann ein Problem habe oder etwas nicht gut ist, ist sie immer für mich da. Und das, glaube ich, ist ein ganz grosses Dankeschön wert, weil ich könnte das alles, was ich mache, nicht machen, ohne meine Frau im Rücken.
Danke vielmals. Wir kommen zum ersten Thema. Der Werner Salzmann hat schon angesprochen. In einer Woche fällt der Entscheid über ein Thema, das immer mehr zu einer Grundsatzabstimmung wird.
Für den Autobahnausbau wird es äußerst knapp. Die letzten Umfragen von Tamedia und SRG sehen die Gegner auf der Überholspur. Die Vorlage hat während dem Abstimmungskampf an Zustimmung verloren. Das Referendumskomitee redet von einem ökologischen Rückschritt, der zu noch mehr Verkehr führt. Bundesrat und Parlament hingegen finden die punktuelle Erweiterung nötig, weil es wegen Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum immer mehr Stau und Ausweichverkehr in die Dörfer gibt.
Wenn man die Umfragen, wenn man sie anschaut, sehr untypisch für eine Vorlage, die Bundesrat und die Mehrheit des Parlaments unterstützen, der Wind hat dreht. Die Menschen, die Bevölkerung, will offenbar nicht mehr Strassen.
Ja, ich bin sehr überrascht über die Situation, die wir so haben. Ich habe vorhin schon darauf hingewiesen, es könnte auch an der Berichterstattung liegen, aber es liegt natürlich auch an uns. Vielleicht haben wir die Argumente nicht überbracht.
Und ich vielleicht gibt es auch viele kritische Punkte.
Ja, es gibt vielleicht schon kritische Punkte, das gibt es immer. Aber in der Schweiz haben wir ein System, dass wir den Verkehr über den öffentlichen Verkehr und über den Privatverkehr müssen können regeln müssen. Wir beiden Orten nicht Kapazitäten, für alles können zu bewältigen. Der Güterverkehr findet zu 70% auf der Straße statt, Mehrheit auf der Autobahn. Auf der Autobahn haben wir eine viel sicherere Situation als auf der anderen Straße. Also sind die Autobahnverkehrsteilnehmer sicherer. Und jetzt haben wir das Bevölkerungswachstum, das zu dem Mehrverkehr geführt hat. Wir haben ja Grenzverkehr, wenn man auf Basel schauen und oder Schaffhausen schauen oder St. Gallen schauen. Jetzt müssen wir die Engpässe beseitigen. Es geht nicht um den Ausbau des Strassennetzes, um Engpassbeseitigung. Und vielleicht noch das letzte Wort. Das Ganze ist finanziert über den NAF. Und das heisst, der Steuerzahler kostet es nichts.
Gut, also ein Nein, Priska Seilkraft löst kein einziges Problem. Es wird weiter Stau geben. Die Staustunden haben sich in den letzten 10 Jahren schon verzehnfacht. In den letzten 20 Jahren schon verzehnfacht.
Ein Ja löst es leider auch nicht. Noch nie haben mehr Strassen zu weniger Verkehr geführt. Und auch die Engpassbeseitigung wird nur sehr kurzfristig passieren.
Aber der Verkehr geht und, doch dann von den Dörfern und, wieder zurück wird, auf die Autobahn.
Und es wird wieder voll sein. Man wird wieder neue Engpässe haben. Es findet der Effekt statt vom induzierten Verkehr. Also Leute, die jetzt umgestiegen sind auf den ÖV, wenn man dann Engpässe beseitigen, gehen die wieder zurück auf die Strassen. Das wollen wir nicht. Es ist eine Verkehrspolitik, Entschuldigung, von vorgestern, die wir uns nicht leisten können. Wir können die uns gesellschaftlich nicht leisten, wir können die uns volkswirtschaftlich nicht leisten und wir können sie uns vor allem auch ökologisch nicht leisten. Nie wird man angedenkt, einmal echt ein Mobility Pricing in Betracht zu ziehen, das den ÖV und den MIV betrifft. Da bin ich einverstanden.
Aber,
auch beim ÖV müssen wir schauen.
Es ist ja lustig. Ihr tönt jetzt alle so, als wäre das Schlimmste auf der Welt. Niemand will mehr Verkehr. Aber alle fahren Auto. Das geht doch einfach nicht auf.
Ja, aber das letzte Stichwort würde ich noch mal aufgreifen. Mobility Pricing wäre schon längst ein Ansatz, um den Verkehr zeitlich besser zu steuern.
Hast du das Gefühl, dass für Mehrheiten, dass man mehr muss zahlen muss?
Also wir werden irgendwann nicht drum herumkommen. Es ist nicht ganz so, dass die Strassen, es hat einen finanzpolitischen Aspekt. Ich sage auch dort, warne ich davor. Wenn der Albert Rösti sagt, wir müssen das bauen wegen der Verlotterung, muss ich sagen, umgekehrt, falsch, keine Ausbaut mehr machen, sondern die bestehenden Infrastrukturen erhalten. Das ist der Teil. Und last but not least, wir müssen ganz klar sagen, das wird über den Benzinpreis finanziert. Und ich weiss, es ist voll abgestimmt, bei einem CO2-Gesetz, wo man über 2-3 Rappen mehr Benzin geredet hat für das Klima. Und da gibt es dann schnell einmal 4-5 Rappen, die es braucht, damit die Strasse überhaupt finanziert werden will. Es geht ja immer mehr zurück, der Treibstoffzoll. Also von dem her auch ein finanzpolitisch sehr heikles Unterfangen, weil am falschen Ort investiert wird, statt die Intelligenz, sprich auch selbstfahrende Fahrzeuge auf der Autobahn, dort weiterzumachen, gehen wir betonieren. Ich bin aber nicht schwarz-weiß bei der Vorlage. Es hat ein paar Punkte, die wir sogar unterstützt hätten, mitgetragen hätten, aber man hat es wieder mal überladen. Ja. Und dann hat die GLP gesagt, nein zu der überladenen Vorlage, die zu teuer ist, sagen
also,
wir nein.
Ich nehme zwei Sachen auf. Einerseits überladen und das zweite Beton statt Digitalisierung. Ja, Digitalisierung Mobility Pricing, schlaue Lösungen.
Also erstens ist es nicht das Verkehrskonzept von gestern, weil wir müssen bis 2050 das Auto elektrifiziert haben. Das haben wir abgestimmt im Energiegesetz. Jetzt will man das Auto elektrifizieren, also tut fossilfrei fahren und jetzt will er das auch nicht. Also wir haben eigentlich dort Ergänzung zum öffentlichen Verkehr. Wenn ihr den Verkehr alles auf den ÖV umlagern, dann könnt ihr gar nicht bewältigen. Ich habe Gespräche geführt mit SBB-Verantwortlichen. Die Vernetzung, die wir heute haben, die kann man nicht mehr ausbauen, das ist gar nicht rentabel. Wir müssen das Netz haben und die Kapazitäten ausbauen. Und auf der Strasse Kapazitäten auch erhalten und dort die Engpässe eben wegbringen. Wir wollen keine neue Strasse machen. Mit eurer Ansicht eigentlich zu sagen, mehr Strassen, mehr Verkehr, dann hat man keine Strassen, kein Verkehr mehr. Das wäre eigentlich die Umkehrsituation. Es ist völlig unlogisch, was ihr sagt.
Also es fährt kein Auto weniger bei einem Nein?
Also wenn man anschaut, wer dann alles Auto fährt, also am Morgen früh, dann ist einfach eine Person in einem Auto. Das ist doch nicht effizient. Das kann doch so nicht weitergehen.
Aber das ich wissen finde, wir doch schon lange.
Ja, dann haben sie einfach immer noch die falschen Anreize.
Nein,
ich bin
wirklich
ganz klar auch der Meinung von Martin Bäumle, wir müssen jetzt über das Mobility Pricing nachdenken, wo man das wirklich kann leiten und lenken mit den nötigen Anreizen. Wie soll das dann weitergehen, Werner Salzmann? Und das Astra sagt selber, in 5 bis 10 Jahren sind die Engpässe wieder
Weiterfahren, dass die Zuwanderung einfach unkontrolliert ist. Dann werden wir wieder Engpässe bekommen. Gut, ideologisch tut ihr immer das Argument bringen, wir müssen es auf Mobilitätspreise bringen, wir wollen die Freiheit der Leute beschränken. Nein. Das wollen wir nicht. Nein, wir wollen die Freiheit der Leute
lassen. Ideologisch bist du jetzt vor allem
sagen, Spitzenbrechen im Verkehr mit Mobilitätspreisen ist beim ÖV das Gleiche. Es bringt nichts, wenn wir Zürich-Bern noch 4 Strecken mehr bauen, wenn alle gleichzeitig fahren und der Preis noch im GA immer gleich ist. Auch dort müssen wir wegkommen von dieser Geschichte, der Spitzen kostet gleich viel. Keine Firma baut ihre Kapazität auf die Spitzen aus, sondern macht eine mittlere, damit das Preissignal stimmt. Das ist einfach ökonomischer Unsinn.
Wenn wir schauen, dass das Auto die Fahrzeit über den ganzen Tag und die Woche mehr ausdehnen, dann braucht es unterschiedliche Arbeitszeiten. Seid ihr einverstanden, oder?
Jawohl.
Wenn man die Arbeitszeitreglemente ändern will, sind genau der, wo er sagt, das geht nicht, das kann man nicht ins Arbeitsrecht eingreifen.
Da kannst du mir nicht vorwerfen, da bin
nein,
ich wohl dabei.
Aber dann muss ich sagen, das ist eben die ideologische
Haltung. Im Hintergrund im
also, aber ja. am Schluss geht es um 45 km bei weit über 2000 km Autobahn. Das ist doch ein fundamentalistisches Wehren gegen etwas.
Also was natürlich auch nie diskutiert wird, sind die externen Kosten. Und da hat es ja dann auch eine grosse Diskussion gegeben jetzt in diesem Abstimmungskampf, wie das Astra ein bisschen mit komischen Zahlen um sich wirft und sich selber hat müssen korrigieren. Die externen Kosten, also das, was ausmacht an Gesundheitskosten, Lärmbelästigung, die schlechte Luft für die
also
Leute.
Jetzt einfach eine neue
Berechnung das ist, ja, aber es sind 11 Milliarden mehr als die ursprüngliche Zahl. Also das ist nicht nichts. Und wer zahlt uns das? Und überhaupt, was passiert dann mit diesen Emissionen, die von mehr Verkehr halt auch kommen. Das ist überhaupt nicht gelöst, das wird überhaupt nicht diskutiert und mehr Verkehr führt halt auch zu mehr Gesundheitsschädigung. Und es schlägt keine Geissen weg. Also, es ist kein Modell, das zukunftsträchtig ist. Und Elektroauto lösen das auch nicht.
Doch,
klar ist es besser, wenn Elektroauto fahren.
Die sind leisiger, Lärm nicht abnehmen, die Autobahnsysteme werden anders bauen.
Es verstopft,
Fahrbahnen sind viel leisiger.
Es gibt genau gleich viel Engpässe, es gibt genau gleich viel Flaschenhaut. Wenn einmal alles automatisiert
durch SBB
wird,
ist viel
mit Automatisierung, wenn man nicht mehr selber fahren, dann gibt es vielleicht eine Entlastung. Das kann sein.
Martin Bäumle. Ist dann die einzige Lösung, dass Autofahren, Bahnfahren muss teurer werden?
Also zumindest in Spitzenzeiten muss es eindeutig teurer werden. Mobilität müsste generell eher teurer sein. Das habe ich immer vertreten und werde ich immer vertreten. Lenkungsabsystem, externe Kosten, das ist für mich ganz klar. Die Vorlage ist einfach überladen. Ich bin überzeugt, dass man mit einer schlankeren Vorlage, die man weniger finanzpolitisch einschränkt, können wir 2-3 Engpässe tatsächlich beseitigen. Aber es hat einfach da Tunnellösungen drin, die unnötig und zu teuer sind und das Problem überhaupt nicht lösen.
Also ich finde nicht, dass die Vorlage überladen ist, vor allem
prozentual. Unnötig und zu teuer.
Das ist überhaupt nicht so. Wenn wir sehen, was wir investieren in öffentlichen Verkehr und was wir investieren in die Strassen, das Verhältnis. Auch die Autofahrer zahlen ja mit einem grossen Beitrag der ÖV. Und jetzt muss man etwas den Autofahrern geben, dass man das auch regeln kann, was auf der Strasse basiert. Und wir haben den Güterverkehr, wir haben das Gewerbe, die Wirtschaft, die abhängig ist. 3 Milliarden Franken kosten die Staustunden, die wir haben, pro Jahr. Und wenn ihr nicht bereit seid, eine solche wirtschaftliche, wichtige Vorlage zu unterstützen, dann sehe ich nicht, wo ihr mit diesem Land her wollt. Und der zweite Punkt ist der wichtige Punkt auch noch, das ist die Sicherheit auf der Strasse. Mhm. Das ist nachweisbar. Und die Untersuchung, die du vorhin gesagt hast, die Berichte, ich habe keine eingesehen von diesen Berichten, die da sind, publiziert worden.
Gut, noch eine Replik.
Nur zur Sicherheit. Also, es wird ja selber vom Astra gesagt, und es gibt zahlreiche Studien, dass zwar die zweispurige Autobahn sicher ist, das stimmt, ist sehr sicher, aber je mehr Spuren das wird, desto unübersichtlicher wird es wieder. Und wenn man auf 8 Spuren ausbaut, Entschuldigung, das ist nicht mehr so sicher. Dann wird es unübersichtlich.
Machen wir einen Punkt. Weniger Geld für die Entwicklungshilfe, mehr Geld fürs Militär.
Die Armee soll massiv mehr Geld bekommen. Sind es dieses Jahr noch 5,7 Milliarden, rechnet das Parlament mit 10 Milliarden ab den 2030er Jahren. Hintergrund ist der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Für die erste Aufstockung nächstes Jahr gibt die Finanzkommission vom Nationalrat jetzt grünes Licht. Damit das Bundesbudget trotz der Mehrausgaben schuldenbremskonform ist, will die bürgerliche Mehrheit unter anderem bei der Entwicklungshilfe sparen. Für die Linke planlos und verantwortungslos.
Die Schweiz braucht eine funktionierende Armee, Priska Selgunov. Und das ist doch klar, dass das Top-Priorität hat.
Ja, die Armee ist wichtig und wir brauchen die Armee. Mehr Geld gibt aber nicht zwingend mehr Sicherheit. Man muss das verhältnismäßig anschauen und man muss vor allem auch anschauen, was jetzt die sehr grosse Aufstockung für Konsequenzen hat für den Rest des Bundeshaushalts. Wir können das nicht separat betrachten. Die Armee kommt ja mehr Geld über, das ist ja so. Und ich finde das richtig, das möchte ich da auch betonen. Ich bin nicht die, die sagt, die Armee muss jetzt weniger Geld haben. Die Armee braucht im Moment mehr Geld, aber es muss verhältnismäßig und tragbar sein für den Bundeshaushalt. Und das Parlament möchte jetzt einfach wirklich auf Teufel komm raus bis 2030 auf 1% vom BIP kommen, während der Bundesrat gesagt hat, niemand wartet bis 2035. Und ich glaube, das wäre sicherheitspolitisch überhaupt keine Katastrophe, weil man dann wirklich keine Prioritäten setzen, vor allem in der Luftabwehr. Gut,
sogar was wir jetzt auch machen. Sogar Karin Keller-Sutter, Finanzministerin, sagt, der Plan wird jetzt fürs nächste Jahr so, wie das geplant ist, vielleicht aufgehen, aber es ist keine langfristige Strategie. Schon ab 2026 funktioniert das nicht mehr und der Bundeshaushalt geht tief ins Minus.
Also so wie ich im Bild bin und die Vorlage von der Finanzkommission ist es so, dass man der Armee nicht ganz so viel gibt, dass man 20, 30, 1% erreichen werden. Es wird etwa 32 sein, wenn wir diesen Anstieg festhalten werden. Aber ich muss sagen, ich bin schon froh, dass die Präsidentin von der Sicherheitspolitischen Kommission vom Nationalrat auch dafür ist, dass man die Armee aufstocken kann. Wir haben es nötig, weil wir veraltete Systeme haben, unsere
Soldaten. Aber braucht es jetzt einmal 530 Millionen mehr? Ja, das ist ja der Punkt.
Es braucht 530 Millionen mehr, weil wir müssen investieren in die zentralen Elemente wie die Bodenluftabwehr, wo wir echt schon jetzt eine Betreuung haben. Und dann in die Artillerie, weil wir die Leute nicht mehr ausbilden können, denn ein System, das wir heute haben, können nicht Soldaten rekrutieren und dann Geräte ausbilden, die nicht mehr kampffähig sind. Das ist also unglaubwürdig.
Also man hat da Lösungszimmer, 530 Millionen mehr für die Armee, 250 Millionen weniger bei der Entwicklungszusammenarbeit, 100 Millionen weniger bei Asyl, der Rest bei Personal und externen Dienstleistungen im Bund. Das ist doch eine gute Lösung.
Nein, also ich bin wahrscheinlich skeptisch bezüglich der Armeeaufstockung. Ich bin schon bei der durchschnittlichen Aufstockung eher skeptisch, weil für mich hat sich die Sicherheitslage nicht so massiv verändert, wie alle tun. Wir haben eine schwierige Situation, aber die müssen wir beenden, indem wir endlich den Krieg beenden und wieder in den normalen Zustand zurückkommt. Wenn wir das nicht machen, sind wir tatsächlich unter Druck. Da haben wir nämlich mehr Sicherheitskosten und wir haben mehr Asylkosten. Das sind zwei Brücken, die wir jetzt im Moment nicht bloß beeinflussen können, weil uns die Weltlage zwingt. Aber was wir jetzt falsch machen, ist, wenn wir bei der Entwicklungshilfe eigentlich neue Krisen her, nicht mehr schauen, dass die in einer Krisenhärte gar nicht entstehen. Weil das ist auch ein Teil unserer Aufgabe. Wenn man dort jetzt einfach meint, das tut uns nicht weh, das wird uns andere Probleme machen. Weil diese Länder sind nämlich nicht die, die uns im Krieg finden, der Westen ist richtig und macht alles gut. Im Gegenteil, die fühlen sich von uns verlassen. Und wenn man jetzt dort noch mehr sich zurückzieht als Westen, als Schweiz, wird uns das irgendwann wieder auf die Füße gehen. Von dem her, ich hätte das mit dem Bundesrat im Budget können leben. Man gibt der Armee mehr, schon deutlich mehr als ursprünglich geplant war. Es tut schon weh. Und man hat an allen anderen Orten hat man wirklich Schnitt gemacht, dass allen wehtut. Aber was jetzt der Ständerat und der Nationalrat da diskutieren, einseitig Landwirtschaft und Armee auffahren und bei der Entwicklungshilfe und Asyl, wo dann die Kosten trotzdem kommen, runterfahren, ist einfach unverantwortlich finanzpolitisch.
Bei der Entwicklungszusammenarbeit reden wir von 2,6 statt 2,9 Milliarden. Das ist doch umsetzbar.
Ja, aber man muss ja sehen, wo vor allem das eingespart wird. Oder? Es wird vor allem im DEZA, also bei der Entwicklungszusammenarbeit, wirklich eingespart. Das sind ganze Projekte nicht mehr möglich. Also eigentlich faktisch ist es fast eine Abschaffung vom DEZA, wenn das so durchgesetzt wird. Und das geht nicht. Das sind ganz klar rote Linien. Wir sind ein Land, das sehr stolz sind auf unsere humanitäre Tradition. Das wäre ein Bereich, wo man es beweisen könnte. Und es ist genau auch sicherheitsrelevant, dass man eben schaut, in Ländern, wo Konflikte so schwelen, dass man versucht, die Konflikte wieder zu befrieden und nicht erst, dass die blutig werden. Und das kann auch niemand verstehen, wenn wir in anderen Ländern erklären, ja, wir müssen jetzt schauen, dass wir unsere Verschuldung in den Griff bekommen, wir mit unseren tiefen Verschuldung, klar, wir haben die Schuldenbremse. Und darum können wir jetzt nichts mehr leisten für die internationale Zusammenarbeit. Das versteht kein Mensch.
Höre.
Und das ist wirklich.
Also, ich höre raus, humanitäre Tradition, und ich höre raus, Sicherheitslage So schlimm ist sie nicht. Es ist ein Krieg in der Ukraine zwischen Russland, aber für die Schweiz selber hat sich aktuell nicht.
Also jetzt muss man die Kirche im Dorf lassen. Wir waren von 2,9 auf 2,6 ab. Oder? Und dann sagen sie, wir haben keine Möglichkeiten mehr für Unterstützung. Wir haben noch sehr viele Möglichkeiten. Wir haben Untersuchungen gemacht in der Geschäftsprüfungskommission, wie die Gelder wirken. Und die Wirkung ist eben nicht überall da. Sogar Zielsetzungen fehlen zum Teil. Und der Bundesrat selber hat gesagt, man kann jetzt in den nächsten Jahren 1,5 Milliarden umlagern auf die Ukraine. Also wenn diese Möglichkeit da ist, hat man gewisse Möglichkeiten zu sparen. Und ich finde das absolut angemessen, wenn man sieht, wie das Budget in diesem Bereich in den letzten Jahren, die Ausgaben sind gestiegen und der Armee hat man es noch. Jetzt haben wir eine andere Situation. Und ich beurteile die sicherheitspolitische Lage eben anders beurteilen als du, Martin. Ich schaue es so, dass wir jetzt müssen schauen, dass wir die Armee verteidigungsfähig machen und diejenigen, die den Militärdienst machen, und mit diesem Material ausrüsten, dass sie glaubwürdig ausgebildet werden. Aber das können wir nur machen mit dem Geld. Nein, sonst können wir es nicht machen.
Das ist aber genau das. Für das langt der Bundesratsweg wird lange, um das zu erreichen. Und für mich geht es noch etwas anderes mit der Entwicklungshilfe. Wir haben das Stichwort die Ukraine. 1,5 Milliarden für den Wiederaufbau der Ukraine, der jetzt über 4 Jahre im Krieg ist, wird nicht lange. Die Schweiz kann sich dort nicht rausschleichen. Das heisst, es muss mehr Geld dorthin fliessen, weil wir das ernsthaft sagen wollen. Wir wollen der Ukraine helfen. Und zwar nicht nur jetzt, mit dem wir noch diskutieren, ob wir Waffen liefern oder nicht, sondern nachher, wenn es darum geht, die Ukraine wieder stabilisieren. Ihre Infrastruktur. Und das wird mehr kosten als die 1,5 Milliarden. Und dann werden wir müssen mehr wegnehmen von anderen Ländern, was wehtut, was es schwierig macht. Aber jetzt dort schon oben abkürzen, obwohl wir müssen mehr machen, ist
ich hoffe, das gäbe Frieden. Und nur wenn der Frieden kommt, können wir sagen, jetzt können wir helfen, wieder Aufbau machen. Und solange wir den Krieg haben, sind die Gelder gar nicht verfügbar, um man richtig einsetzen kann. Ja, man muss der Krieg ist im Moment noch, es ist kein absehbares Ende da.
Man muss eben leider auch jetzt schon Geld in die Hand nehmen, weil es geht jetzt im Moment nicht um den Wiederaufbau. Zum Teil geht es jetzt Infrastrukturen stärken, Strominfrastruktur, Wasserinfrastruktur, weil die Länder haben, das Land hat das Problem.
Also darum wäre mir ja dafür gewesen, also die SP und ich speziell, dass man eben auch eine Fondslösung geschaffen hätte, oder, wo man das separat finanziert hätte können, außerordentlich finanzieren, die Ukraine also Hilfe und Mehrausgaben für die Armee. Ja, also meine, die Schuldenbremse, die tut uns schon sehr einschränken. Sie verunmöglicht Visionen, sie verunmöglicht Investitionen. Und man kann sie ja eigentlich auch lockern bei außerordentlichen Situationen.
Da wäre ich sehr skeptisch.
Und wenn das jetzt nicht, für mich ist das jetzt schon ein
bisschen ganz
ehrlich.
Die Fondslösung, die Armee hat das müssen zurückzahlen in
einer späteren Phase. Aber die Schuldenbremse, mehr Geld für die Armee, man
gleich kann es nicht zurückzahlen. Die Armee hat jetzt vielleicht finanzieren können. Das werde ich schnell ausreden. Ja, das Darlehen muss man zurückzahlen. Gut. Und das Zurückzahlen vom gleichen Budget hat dazu geführt, dass sich die Armee in dieser Phase nicht mehr finanzieren konnte. Und das ist nicht die Lösung. Die Lösung ist eine stetige Lösung, die man sagt, man muss der Armee geben. Und all die der NATO annehmen wollen, die es nicht will, die müssen immer 2% reden, nicht nur mit denen. Ja.
Und der Chef der Armee hat gesagt, bis 45 wäre das machbar für die Armee. Hat er gesagt.
Nach der Wahl bildet Donald Trump seine neue Regierung.
Ein Fox-News-Moderator wird zuständig für die Verteidigung, ein Abtreibungsgegner für die Justiz, ein Impfgegner für die Gesundheit, ein Klimaskeptiker für die Energie und der reichste Mensch der Welt für die Staatseffizienz. So will es Donald Trump. Der gewählte US-Präsident setzt komplett auf Anti-Establishment. Die Personalien sorgen teilweise sogar unter den Republikanern für Kritik. Der Senat muss die Minister noch bestätigen, das aber will Donald Trump mit einem Trick umgehen.
Martin Bäumle, viel schudert es bei diesen Namen, die rausgekommen sind? Dich auch?
Bei einem oder anderen schudert es mich auch, muss ich ganz ehrlich sein. Aber ich mache mir trotzdem nicht die grossen Sorgen. Ich muss ehrlich sein, ich habe die ganz grosse Hoffnung, dass Trump den Krieg beendet, weil er ist einfach so unberechenbar, auch für den Herrn Putin, auch für den Herrn Zelensky. Also es wird nicht einfach weitergehen wie gehabt. Ich setze auch Hoffnung darauf, dass er sogar in Israel eine Lösung anbringen kann, weil er ist ein Buddy von Netanyahu und mit einem Buddy kann man offener reden, was vorher die Amerikaner nicht haben können. Also ich glaube eher, dass er, weil er so unberechenbar ist, könnte stabilisierend sein auf der Welt. Jetzt für die Klimapolitik ist er persönlich sehr schlecht. Aber wenn wir wieder Frieden auf der Welt haben, wieder reden miteinander, ist auch für die Klimapolitik global viel mehr zu machen. Weil was wir jetzt machen, die bipolare Welt, mit der will eine Klimapolitik umsetzen, dann können wir in der Schweiz lange diskutieren. Dann werden wir es nicht schaffen. Dann können die Amerikaner lange Öl bohren. Wenn wir nicht mehr reden miteinander, wird die Klimapolitik mit China, mit Afrika, mit Indien, mit Russland, mit Amerika praktisch unmöglich. Wenn wir die Kriege beenden können, können wir dort wieder weiterfahren, dass man vernünftig statt auf Rüstung auf Klimaschutz
also,
setzen.
Martin Bäumling sieht eine grosse Chance. Ich habe heute einen Kommentar gelesen. Der Gesundheitsminister, der Chemikalien und Zusatzstoffe im Essen verbieten will, die bei uns schon lange verboten sind, sind ja alles auch Chancen.
Also jetzt, Entschuldigung, jetzt machen wir grausam auf Zweckoptimismus. Das muss ich jetzt wirklich sagen. Das ist doch ein Gruselkabinett, das da zusammengestellt worden ist. Es fehlt nur der Harvey Weinstein als Kulturminister oder irgendwie so etwas. Das ist doch wirklich ein Kabinett des Grauens. Und das finden auch gestandene Republikanerinnen und Republikaner so. Ich weiss nicht, wohin das führt. Ja, er ist unberechenbar. Wir wissen jetzt nicht, was uns erwartet. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe gar kein gutes Gefühl damit. Man kann jetzt schon sagen, ja, wie kommt es dann gleich nicht so schlimm? Ukraine-Krieg beendet, zu welchem Preis, Martin Bäumle? Das nimmt mich dann schon mal noch Wunder. Also im Sinn von der Ukraine oder setzt sich der Putin durch? Das bin ich dann schon sehr gespannt. Und wir haben einfach jetzt keinen verlässlichen Partner mehr in den USA. Und das ist schwierig in der Wirtschaftspolitik und in der Sicherheitspolik erst recht. Stichwort NATO.
Priska Seiler alarmiert, auch wenn ich so lese, für die riesige Armee ist künftig ein Fernsehmoderator verantwortlich.
Ja, schau, der Präsident ist demokratisch gewählt worden. Ich habe keine Rückmeldungen, dass die Wahlen nicht demokratisch über die Bühne sind.
Ja, es geht Amerikaner, um Kabinett.
Die Amerikaner haben ihn gewählt und der Präsident hat das Recht, das Kabinett einzusetzen. Wenn in Europa Leute an die Stelle eingesetzt werden, die nicht fähig sind, dann diskutiert niemand. Aber wenn in Amerika, wo übrigens die Freiheit in Europa garantiert nach dem Zweiten Weltkrieg, irgendetwas so passiert, ist schon bei der ganzen linken Etablissement ist schon der Teufel los. Entschuldigung für den Ausdruck. Und ich muss euch sagen, ich würde Zurückhaltung üben. Ich möchte eigentlich, dass die Schweiz mit Amerika ein gutes Verhältnis hat, dass wir auch wirtschaftlich diskutieren können. Und das ganze Kabinett so, schon eigentlich, so zu kritisieren und abzumachen, komedial. Was gibt es für eine Ausgangslage für diplomatische Beziehungen mit den USA? Himmeltraurig.
Also du gibst keine Chance?
Also die USA ist natürlich, Entschuldigung, nicht ganz unwichtig oder in diesem ganzen Gefüge drin, auch wenn man sicherheitspolitisch mitnimmt. Und gerade wirtschaftlich, Werner Salzmann, also wenn dann die Importzölle kommen, die jetzt der Trump gesagt hat, wird er einführen, dann gut, macht er am 6.
Und wir sind nicht Mitglied.
Und ich gebe dir einen Punkt recht bezüglich NATO. Mitglied. Vielleicht muss Europa wieder mehr zu sich selber finden und vielleicht müssen wir uns mehr von den USA emanzipieren. Das kann durchaus sein und für das wäre ich durchaus auch zu haben.
Wirtschaftspolitisch, finanzpolitisch, sage ich, sind die Republikaner für uns immer besser gewesen. Der Botschafter, den wir hatten, unter Trump war uns wesentlich näher gewesen für den Finanzplatz. Ich sage aber auch, das Freihandelsabkommen wäre unter Trump fast gestanden gekommen, ist an der Landwirtschaft gescheitert, nicht an den Amerikanern. Wir müssen die Chance jetzt packen, ein Freihandelsabkommen zu haben, weil mit der EU wissen wir noch nicht, wo wir herkommen. Freihandel mit Amerika wäre für uns zentral, um gerade die Frage der Zölle, weil für die Amerikaner sind wir ein absoluter Zwerg. Nicht völlig harmlos. Dass die könnten mit uns ein Freihandelsabkommen machen, damit könnte man die Zölle umgehen für die Schweizer Wirtschaft, insbesondere Pharma und andere, hochtechnisch, eine riesen Chance. Also ich sage es nochmal, man soll jetzt nicht einfach immer nur negativ sehen. Und ich bin total dagegen, eben das Kabinett jetzt so negativ zu bezeichnen, dass im Moment bestimmte Minister, und ich finde es falsch, die jetzt einfach runterzumachen. Genau. Mich wird sie messen an ihren Taten.
Genau.
Wenn dann diese Taten völlig daneben sind, kann man sie an den Taten kritisieren. Aber ich gehe jetzt nicht heute schon Personen, wo ich auch meine Fragezeichen habe, da schon verteufeln. Das ist mir also nicht unsere Aufgabe als Schweizer also, gegenüber einem anderen
Demokratischen. Ich mache mir einfach Sorgen.
Also für mich macht dir das keine Sorgen? Nähe von Elon Musk zum Beispiel.
Man muss natürlich schon schauen, was passiert. Aber eine solche Kritik anbringen, das ist nicht richtig. Vor allem für unser Land, das noch neutral ist. Oder? Ich sage einfach, schaut mal, schauen, was sie machen. Sie zurückhalten. Ich werde eigentlich den Handlungsspielraum offen lassen, dass man auf diplomatischer Ebene beziehen kann. Und sicherheitspolitisch muss ich euch sagen, die Logik, dass man jetzt zur NATO muss gehen, wenn der Trump NATO nicht unterstützt, die sehen ja nicht. Wir müssen selber schauen. Das ist genau das Gegenteil.
Gut, machen wir einen Punkt. Werner Salzmann, Priska Seiler, Graf Martin Bäumle, danke für die engagierte Diskussion. Ihnen die Heide danke ich fürs Zuschauen. Den Sonntag den können Sie auch als Podcast nachhören, ab dem Montagmorgen früh auf allen grossen Podcast-Plattformen. Morgen im Tag täglich geht es ums Skifahren, was sich immer weniger leisten können, auch wegen der dynamischen Preise. Und jetzt bleibt mir nur noch Ihnen einen wunderschönen Sonntagabend zu wünschen. Ade miteinander.